Wenn das Geld knapp wird, weil unerwartete Kosten ins Haus stehen, dann kommen zwangsläufig alle Ausgaben auf den Prüfstand. Irgendwo muss ja gespart werden. Das ist im Privaten so, wenn zum Beispiel das Auto kaputt geht. Im Bundeshaushalt verhält es sich nicht anders. Weil hier für Energiewende und unerwartet jetzt auch für Verteidigung dringend zusätzliche Milliarden gebraucht werden, muss der Staat an anderer Stelle sparen. Der Blick fällt dann zumeist auf den größten Haushaltsposten, die Sozialausgaben. Denn wo am meisten Masse ist, da kann man auch am meisten sparen. Kürzungen also beim Bürger- oder Kindergeld oder der Rente? Aktuell wird vieles diskutiert. Allerdings, bei solchen Einsparungen geht es um mehr als ums bloße Geld. Es geht auch um das Versprechen des Staates, für seine Bürger, wenn nötig, zu sorgen und niemanden durch das soziale Netz fallen zu lassen. Gesellschaft im Wandel. Was wird aus dem Sozialstaat? Darüber wollen wir reden. Herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und das sind meine Gäste. Katharina Dröge, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag. Und Thorsten Frey, erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen hier im Studio. Okay. Frau Dröge, seit der Osterpause erleben wir so etwas wie ein politisches Déjà-vu. Die Ampel streitet mal wieder über die Kindergrundsicherung. Und wieder einmal stehen diese 5000 zusätzlichen Stellen im Mittelpunkt, die für die Auszahlung des Geldes sorgen sollen. Finanzminister Lindner sieht darin einen Aufbau von Bürokratie. Ihre Parteikollegin, die Ministerin Paus, hat gestern im Heute-Journal erklärt, das sei ganz anders, damit solle Bürokratie abgebaut werden. Erklären Sie uns das, wie passt das zusammen?
Richtig, die Kindergrundsicherung ist am Ende ein Entbürokratisierungsprojekt für die Eltern und für die betroffenen Kinder. Weil jetzt gibt es so viele unterschiedliche Leistungen, Kindergeld, Kinderzuschlag, Regelsatz für die Kinder im Bürgergeld, Bildungs- und Teilhabepaket, dass viele Eltern einfach wahnsinnig werden, ob der unterschiedlichen Leistungen, und viele Eltern sogar nicht einmal wissen, dass ihren Kindern Unterstützung zusteht. Und da sagen wir, wir wollen diesen Staat serviceorientierter machen. Wir wollen den Eltern helfen, zu wissen, welche Leistungen sie auch wirklich in Anspruch nehmen können, weil beispielsweise beim Kinderzuschlag, der insbesondere für Familien ist, deren Eltern arbeiten und das Geld trotzdem am Ende des Monats nicht reicht, sind unseren Schätzungen nach nur 35% beispielsweise der Kinder wirklich erreicht aktuell, weil die anderen gar nicht wissen, dass ihnen diese Leistung zusteht.
Also sozusagen aus Sicht der Familienbürokratieaufbau, aber genau, für den Staat ein Mehraufwend, der da betrieben wird. Sie haben jetzt Serviceleistung gesagt. Es gab ein anderes Wort, das in der Diskussion für viel Irritation gesorgt hat. Ministerin Paus hat davon gesprochen, dass aus der Hohlschuld der Eltern eine Bringschuld des Staates werden sollen. Das sind juristisch feststehende Begriffe. Wieso diese Wortwahl? Wieso benutzt man das Wort Bringschuld?
Also ich finde Serviceorientierung besser, weil am Ende auch genau das der neue Name ist, den wir der Familienkasse geben wollen. Wir wollen daraus einen Familienservice machen, der auch für die Eltern proaktiv schaut, indem sie beispielsweise berechnen, ob bei den einkommensabhängigen Unterstützungen der Kinderzuschlag, der schaut sich an, wie alt ist das Kind und wie hoch ist das Einkommen der Eltern. Der weist die Eltern dann beispielsweise darauf hin, dass neben dem Kindergeld auch noch mehr an Unterstützung möglich wäre. Und diesen Service, den wollen wir den Familien zur Verfügung stellen. Denn am Ende geht es uns darum, jedes Kind in diesem Land zu erreichen. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Das sind dann schlechte Chancen für das Aufwachsen von Kindern. Wenn die Eltern sich fragen müssen, reicht das Geld noch für die Winterschuhe, für das Geschenk zum Kindergeburtstag und damit am Ende ja auch die Möglichkeit des Kindes, mit Freunden gemeinsam gut aufzuwachsen und diese Kinder zu unterstützen. Darum geht es uns und deswegen wollen wir, dass das Geld auch bei den Kindern ankommt, da wo es hingehört.
Herr Frey, ich nehme an, Sie haben diesen Streit mindestens mal mit Interesse über Ostern verfolgt. Wie sehen Sie da genau drauf? Ist das nur ein Streit über Worte oder geht es um mehr? Möglicherweise auch um ein völlig unterschiedliches Verständnis davon, was ein Sozialstaat leisten soll, was er sein soll am Ende.
Ja, ich glaube schon, dass es da ein ganz unterschiedliches Verständnis gibt. Schon allein bei der Begrifflichkeit Hohl- und Bringschuld würde ich sagen, bin ich ganz bei Christian Lindner, der darauf hinweist, dass der Staat bei Sozialleistungen natürlich nie eine Bringschuld hat, sondern das können ganz unterschiedliche Gründe sein, warum Menschen, denen bestimmte Sozialleistungen zustehen, sie darauf nicht zurückgreifen. Das ist das eine. Aber auch beim ersten Punkt würde ich wirklich widersprechen. Wir haben ja ein Stück weit auch eine Phantomdiskussion. Als das begonnen hat, hat die Frau Paus von einer Kindergrundsicherung im Volumen von etwa 12 Milliarden Euro gesprochen. Heute reden wir über etwa 2,3 Milliarden Euro. Und ich halte es keineswegs für eine Selbstverständlichkeit, dass etwa ein Drittel dieses Aufwands dann für zusätzliche Verwaltung draufgehen würde. So wäre es nämlich. Die Ministerin selber geht von etwa 400 Millionen Euro aus für Verwaltung, für Administration, für diese 5000 Stellen. Die FDP hat jetzt am Wochenende gesagt, sie glaubt, dass man etwa 750 Millionen Euro bräuchte zur Administration. Also im Zweifel geht es am Ende gar nicht um 5000, sondern vielleicht sogar um 6000, um 7000 Stellen. Und es ist keineswegs so, dass das notwendig wäre für eine Entbürokratisierung bei den Eltern. Man könnte natürlich sehr wohl auf etablierte Strukturen zurückgreifen, etwa bei den Jobcentern. Nein, sie gehen zu den Familienkassen,
die das Kindergeld auszahlen,
und machen aktuell aus 100 Familienkassen 300 Familienkassen, nennen das Familienservicezentren. Das zeigt mir vor allen Dingen, dass es ein ideologisches Projekt ist, aber dass unterm Strich vor allen Dingen Bürokratie aufgebaut wird.
Da möchte ich einmal widersprechen.
Gerne, Sie können sofort widersprechen, würde aber doch auch noch mal nachhaken wollen, was genau die Kritik von Seiten der CDU ist. Also Sie kritisieren das Geld, das habe ich verstanden, dass das im Prinzip in neue Bürokratiekosten oder für neue Bürokratiekosten aufgewandt wird. Was ist das aber für eine Form von Kritik? Also kritisieren Sie nur das Wie, aber nicht das Ob? Also sind Sie mit den Grünen da einig, dass man auf jeden Fall etwas für die Besserstellung von Kindern in Armut tun muss?
Also die Koalition muss zunächst mal selber entscheiden, ob sie das notwendige Geld dafür aufbringt, ob sie das im Haushalt hat. Wenn ich manche koalitionsinternen Diskussionen verfolge, dann habe ich den Zweifel, dass das so ist. Aber das muss die Koalition, das muss die Regierung am Ende entscheiden. Wenn man zusätzliches Geld aufwendet, dann sind wir der Auffassung, dass man es zielgerichtet tun müsste. Und das schafft man nicht, indem man den Eltern weitere Barmittel zur Verfügung stellt. Sondern was man schaffen muss, ist, Kinder aus der Armut zu holen. Und das schafft man mit Bildungsangeboten. Und wenn ich mir anschaue, was die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode schon gemacht hat, etwa die Gelder für die Sprachförderung in Kitas zu streichen und anderes mehr, dann hat man im Grunde genommen gerade das Gegenteil gemacht. Man hat also nicht institutionelle Bildungsförderung gestärkt, sondern im Grunde genommen denen Eltern, die die Voraussetzungen erfüllen, zusätzliches Geld versprochen. Und das wird im Ergebnis eher zur Alimentierung von Arbeitslosigkeit führen, als dass es tatsächlich den Kindern helfen wird.
Also nicht mehr Geld für die Kindergrundsicherung am Ende. Wir waren bei den Stellen, da wollten Sie auch einhaken. Warum eine neue Struktur aufbauen und nicht auf bestehende Strukturen zurückgreifen?
Also ich muss auch noch sagen, ich finde es bemerkenswert, dass Herr Frey auf die Frage, ob er mehr Geld ausgeben möchte, um Kinderarmut zu bekämpfen, nicht klar Ja gesagt hat. Das finde ich schwierig. Wir Grünen sagen da sehr klar Ja. Die Bekämpfung von Kinderarmut. Kinder sind die Jüngsten, die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die Schützenswertesten. Und denen ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen, das hat für uns Priorität. Deswegen sagen wir, mehr Geld zur Bekämpfung von Kinderarmut ist richtig. Und wir haben sogar als Volkswirtschaft etwas davon, weil Studien sagen, wenn Kinder nicht in Armut aufwachsen, dann haben sie später bessere berufliche Chancen, dann wird es ihnen besser gesundheitlich später gehen. Und das heißt, wir als Land haben auch gemeinsam etwas davon, dass wir in unsere Kinder investieren. Zur Frage der Stellen ist es nicht so, dass wir eine neue Bürokratie schaffen, sondern wir greifen auf bewährte Strukturen zurück, nämlich die Familienkassen, die jetzt schon zuständig sind für die Auszahlung des Kindergeldes. Wir bündeln nur unterschiedliche Leistungen, die bislang bei den Ländern und Kommunen auch angesiedelt sind, unter einem Dach, machen es damit aus meiner Sicht am Ende effizienter. Deswegen werden das auch nicht 5000 Stellen am Ende werden, sondern weniger. Unser Ziel ist es hier, Effizienzvorteile zu heben. Gleichzeitig, und das ist in der öffentlichen Diskussion auch nicht mit rübergekommen, entlasten wir ja gerade Länder und Kommunen auch von Aufgaben. Also dort fallen dann Stellen auch weg, die dort nicht mehr notwendig sind. Wir wechseln nur die Ebene in unserem komplizierten föderalen System und bündeln es unter einem Dach. Das macht es effizienter. Dort können wir dann auch stärker Digitalisierung einsetzen, weil alles aus einer Hand zielgerichtet für die Kinder ausgegeben und zusammengeführt wird. Und die Eltern müssen sich nicht mehr orientieren bei den unterschiedlichen Leistungen. Und der größte Anspruch, den wir jetzt verwirklichen, ist einer, den Sie irgendwann mal auch eingegangen sind. Der Kinderzuschlag ist nämlich einfach eine Leistung, die Kindern zusteht. Und weil wir das System so bürokratisch und unübersichtlich wie möglich für die Eltern gemacht haben, haben erreicht eine Leistung, die Kinder nicht, die ihnen zusteht. Und das sollte auch Sie an dieser Stelle stören. Und dafür braucht man ein paar mehr Menschen, die dann die Anträge auch bearbeiten können.
Aber Frau Dröge, mit dieser Argumentation überzeugen Sie ja nicht mal Ihre eigenen Koalitionspartner.
Doch,
FDP
die
und
haben
SPD.
Das mit uns beschlossen.
Naja gut, also wenn ich die Diskussionen vom Wochenende und der letzten Woche verfolge, dann glaube ich nicht, dass die Argumente von der Frau Paus angekommen sind. Und bei mir kommen sie im Übrigen auch nicht an, weil es natürlich sehr theoretisch ist zu sagen, wir verlagern Verwaltungsstellen. Verwaltungen sind noch nie kleiner geworden,
die Eltern einfacher.
Insbesondere in ihrer Amtszeit. Wenn Sie sich einmal anschauen, wie viele zusätzliche Stellen die Regierung in dieser Legislaturperiode geschaffen hat, dann fehlt mir der Glaube, dass durch diese Regelung tatsächlich weniger Stellen geschaffen würden. Im Gegenteil, ich glaube, es ist berechtigt zu glauben, dass es mehr Stellen würden. Ich möchte auf einen Punkt noch eingehen. In einer Zielsetzung sind wir uns tatsächlich einig, nämlich dass man das Maximale für die Kinder tut und dass wir da auch das einzelne Kind im Blick behalten. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Die Frage ist nur, wie man so etwas macht. Und wir glauben, dass wenn man Bildungsinstitutionen stärkt, wenn man auf vorhandene Strukturen aufsetzt, dann kann man das effektiver erreichen. Und ich will vielleicht eine Zahl noch sagen. Es ist zumindest nicht so, dass wir es hier mit dem Versagen des Sozialstaates zu tun haben. Denn die Zahl der Kinder, die unter Kinderarmut fallen, sind bei den Menschen, die länger schon in Deutschland leben, also Deutschen und Ausländern, die schon länger hier sind, in den vergangenen 8 Jahren um etwa 600.000 zurückgegangen. Insofern muss man sagen, das zeugt eher davon, dass der Sozialstaat bei uns funktioniert und weniger, dass er reparaturbedürftig wäre.
Herr Frey, jetzt haben Sie eine neue Diskussion aufgemacht. Ich würde aber gerne mal 2 Punkte setzen hinter 2 Zahlen, die wir vorher genannt haben. Also, wir halten fest, es wären nicht 5.000 Stellen, sondern Sie sagen weniger. Genau. Können Sie irgendeine Zahl mal in den Raum stellen, weil es müsste ja dann auch besser kommuniziert werden?
Nein, also da wir jetzt gerade in den Verhandlungen sind und wir die ersten Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit hatten, die diese hohe Zahl genannt haben und wir als Politik aber das kennen, das weiß Herr Frey auch, wenn Behörden da sind, die sagen, ich melde jetzt erstmal Stellen an, dann melden sie natürlich auch das Maximum an Stellen an. Das ist eine gute Verhandlungssituation für die Behörden. Da werden am Ende weniger bei rauskommen. Jetzt muss erstmal die Digitalisierung so auf den Weg gebracht werden, dass das Ganze funktioniert. Dann sieht man auch, welche realen Stellenbedarfe wir an der Stelle haben. Und das ist jetzt das Ergebnis des parlamentarischen Prozesses. Deswegen, nein, ich werde da jetzt keine Zahlen nennen.
Bleibt vermutlich die 5.000 im Raum. Sie schleppen die mit sich mit. Eine zweite Zahl, die genannt wurde von Herrn Frey. Ministerin Paus ist mal mit 12 Milliarden gestartet, die sie für diese Kindergrundsicherung haben will. Jetzt sind es 2,4 Milliarden. Das sind ein Fünftel, wenn ich das richtig nachgerechnet habe. Wie glaubhaft kann eine Politik sein, wenn man mit 12 Milliarden reingeht, dann ein Fünftel rausholt und dann sagt, das soll die Situation von Kindern massiv verbessern?
Also auch dort ist ein Stück weit auch bewusst von der Opposition beispielsweise ein Verwirrspiel betrieben worden, um abzulenken von dem, worum es geht. Nämlich tatsächlich, dass wir die Leistung für Kinder verbessern wollen und die CDU sie am Ende nicht verbessern will. Worum es uns ging bei den 2,4 Milliarden, das ist ein Startbetrag, der später dann aufwachsen wird, wenn wir es tatsächlich schaffen, mehr Kinder auch aus der Armut herauszuholen, mehr Kinder zu erreichen. Und das war auch immer die Aussage, die Frau Paus getätigt hat. Wenn diese Leistung des Kinderzuschlags, die sich eben insbesondere an die hart arbeitende Mitte dieses Landes richtet, nämlich an die Eltern, die jeden Tag arbeiten gehen und wo es trotzdem am Ende des Monats nicht reicht für das gesamte Leben mit den Kindern. Wenn wir die alle erreichen und da die 70%, die wir bislang noch nicht erreichen, obwohl es ihnen zusteht, dann wächst das auf und das ist auch in der Finanzplanung des Finanzministers mit abgebildet. Das heißt, es bleibt dann nicht bei den 2,4 Milliarden, sondern wir schaffen allen die Leistung, die eigentlich ja frei theoretisch den Menschen auch mal zugestanden hat, geben würden, dann würde die Summe auch größer werden. Und das zweite ist das Kindergeld. Das wurde nochmal separat ausgewiesen und deswegen sind da Zahlen ein bisschen gegeneinander gestellt worden, die nicht miteinander verglichen werden konnten.
Herr Frey, Frau Dröge hat die Gruppe der hart arbeitenden Mitte ins Feld gebracht. Die Frage ist ja, wie hilft man denen, um halt vor allem die Kinder vor Armut zu schützen? Die FDP, die zumindest in Teilen ja ihren Job als Opposition gleich mitmacht, auch wenn Herr Lindner das jetzt gestern bei Karin Mioska noch mal bestritten hat, hat er ja einen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, den Koalitionsentwurf, den kann man so nicht machen, der sei zu teuer und man solle besser so an das Problem herangehen, dass man den Eltern hilft, in eine bessere Arbeit zu kommen. Ist das auch Ihr Ansatz? Also das ist ja eher so eine Auffassung von einem aktivierenden Sozialstaat. Wo steht da die CDU?
Ja, absolut. Also jedenfalls macht es doch überhaupt keinen Sinn, Menschen in Arbeitslosigkeit zu halten. Und es gibt Wirtschaftsforschungsinstitute, die eben sagen, dass wenn man die Sozialleistungen erhöht, dass das nicht aktivierend wirkt, sondern ganz im Gegenteil, dass mehr Menschen im sozialen Transferbereich verbleiben. Es gibt auch aktuelle Studien, die das beispielsweise am Beispiel von Polen und diese Korrelierung der unterschiedlichen Faktoren gegenüberstellt. Und insofern ist es sehr viel sinnvoller, alles dafür zu tun, Menschen aus der Armut herauszuholen, dafür zu sorgen, dass sie selbst für sich und ihren Lebensunterhalt aufkommen können. Und das bedeutet eben, dass man mehr auf Bildung und weniger auf soziale Umverteilung setzt. Und wenn Sie sich das mal anschauen, in Deutschland ist es inzwischen so, dass wir 9-mal mehr für Soziales ausgeben als für Bildung. Das ist eindeutig ein Problem und das zeigt, dass wir die Schwerpunkte falsch setzen.
Aber was machen Sie heute mit Familien, wo beide Elternteile arbeiten gehen, 2, 3 Kinder haben, die Kinder gehen eben zur Schule, wollen später auch studieren und es reicht hinten und vorne nicht. Die sind ja gar nicht in der Arbeitslosigkeit, wo Sie sie rausholen müssten. Wie helfen Sie denen?
Also da geht es eben darum, dass diejenigen, die hart arbeiten, auch tatsächlich von diesem Geld leben können. Ich will aber mal ein Beispiel nennen. Nein, aber Frau Dröge, Sie haben vorher gesagt, wir wollen die Menschen aus der Armut rausholen. Die Frage ist ja immer, wie Sie Armut definieren. Und wenn Armut das ist, dass Sie weniger als 60% vom Einkommensmedian haben, dann bedeutet es im Klartext, dass Sie immer Armut haben werden. Wenn alle Menschen bei uns in Deutschland morgen doppelt so viel Geld zur Verfügung hätten wie heute, hätten sie immer noch den gleichen Anteil an Armen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine falsche Definition. Und ich habe ja vorhin auch schon mal darauf hingedeutet, in den letzten 8 Jahren sind die Kinder im Hartz-IV-Bezug oder Bürgergeldbezug heute von etwa 1,6 auf 1,0 Millionen zurückgegangen.
Alles Rechentricks, die so nicht stimmen.
Das sind keine Rechentricks, sondern das kann man nachlesen in den entsprechenden Statistiken. Und vor dem Hintergrund muss man doch sagen, die bisherige Politik war durchaus erfolgreich, weil sie hat geholfen, Kinder aus der Armut zu bringen und in Chancen.
Ist das nicht ein entscheidender Punkt an der Diskussion, wo wir gerade sind? Weil das Beispiel, das Sie mit dem Median aufmachen, das stimmt ja auch. In den reichsten Gesellschaften würden Sie immer nach dieser Definition Arme haben. Also was ist die Auffassung des Sozialstaates, dass man gleiche Lebensverhältnisse schafft, also angleicht oben und unten, oder dass man tatsächlich sagt, man holt Leute auch aus objektiver Armut heraus?
Genau, ich würde gerne 2 Punkte sagen. Einmal hat der Frei die Frage nach der hart arbeitenden Mitte und wie diese Eltern unterstützt werden, nicht beantwortet, weil die CDU dort ganz genau keine Antworten hat. Die CDU tut immer so, wenn sie gegen die Menschen polemisiert, die im Bürgergeld sind, als wäre sie dabei der Anwalt der hart arbeitenden Mitte. Das Gegenteil ist der Fall. Denn was diesen Menschen nutzen würde, wären höhere Löhne. Und wir als Ampel arbeiten beispielsweise an einem Tariftreuegesetz, das gewerkschaftliche Mitbestimmung stärkt und damit auch die Möglichkeit, bessere Löhne zu verhandeln. Das lehnt die Union ab. Wir als Ampel haben den Mindestlohn erhöht, um Menschen, die arbeiten, auch mit einem besseren Einkommen zu unterstützen. Das lehnt die Union ab. Also das heißt, immer dann, wenn es darum geht, wirklich den Menschen mit Einkommen eine bessere Situation zu ermöglichen, ist die Union dagegen und ist immer nur damit beschäftigt, denen es schlecht geht, weil sie arbeitslos sind, ein schlechteres Leben zu machen. Und die zweite Frage, auf die würde ich gerne noch eingehen, nach der Frage, wie definieren wir eigentlich den Schutz vor Armut? Den hat unser Grundgesetz beantwortet, nämlich indem wir die Würde des Menschen in das Grundgesetz ganz an den Anfang geschrieben haben. Und daraus leitet das Bundesverfassungsgericht ab, dass wir den Menschen in diesem Land auch ein Existenzminimum, was eine würdevolle Teilhabe an diesem Leben ermöglicht, garantieren müssen. Deswegen sind in der Vergangenheit auch immer wieder Bürgergeldreformen oder damals dann noch Hartz-IV-Reformen von Ihnen vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert, weil das Bundesverfassungsgericht Ihnen gesagt hat, Sie dürfen über bestimmte Grundexistenzminimumsbedürfnisse nicht drunter kürzen. Und deswegen die Frage danach, wie wir dieses Existenzminimum definieren, definieren, ist eine der Teilhabe, dass man sich das Dringendste im Leben auch leisten können muss. Deswegen beispielsweise sind in den letzten Monaten die Sätze auch gestiegen, weil beispielsweise Lebensmittel, weil Stromkosten gestiegen sind. Und wenn man dann 500 oder 563 Euro im Monat zum Leben hat und davon alles kaufen muss, was man braucht an Lebensmitteln, Kleidung, Strom, Handy, Mobilität, dann wird es am Ende ganz schön knapp.
Wir haben noch also die Unterbringungs- und die Heizkosten, die werden vom Sozialamt direkt übernommen.
Ich habe alles andere gerade genannt, so
genau. Müssen Sie zuhören. Und dazu kommt, dass Sie seit dem 01.01.2023 das Bürgergeld um 25% erhöht haben.
Da kommen wir direkt hin, Herr Frey. Ich verspreche es. Und um auch hier einen Punkt mal hinter die Grundsicherung zu machen, und dann kommen wir sofort zum Bürgergeld. Letzte Frage, und nur Sie können das beantworten. Kommt die Kindergrundsicherung oder wird sie doch noch im Streit in der Koalition scheitern? Haben Sie da die Glaskugel mitgebracht, um uns das zu sagen?
Sie kommt.
Sie kommt.
Ja.
Also kommen wir jetzt sofort zum Bürgergeld. Herr Frey, genau darum geht es. Das Bürgergeld ist erhöht worden. Sie haben das gesagt gehabt. 5,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger sollen mehr Geld bekommen. Wenn man das jetzt mal auf eine Alleinstehende runterrechnet, sind das 61 Euro pro Monat. Und wenn man das prozentual ausdrücken will, sind es 12% Erhöhung. Was ist daran aus Ihrer Sicht unangemessen?
Unangemessen ist, dass ein Jahr zuvor auch schon um 12% erhöht worden ist. Und der Tübinger Landrat Walter, der hat das einmal ausgerechnet für den Landkreis Tübingen, was das denn eigentlich bedeutet. Und hat ausgerechnet, für eine vierköpfige Familie, also mit zwei Kindern, 15 und 17 Jahre alt, bedeutet das netto 3.200 bis 3.500 Euro. Wenn Sie das brutto umrechnen, dann muss ein Alleinverdiener einer vierköpfigen Familie über 5.000 Euro brutto verdienen, um aufs gleiche Geld zu kommen. Und auch wenn Sie sich das mal anschauen, innerhalb von 12 Monaten eine Erhöhung um 25%. Und auf der anderen Seite war das letzte Jahr das erste Jahr in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, wo wir einen Reallohnverlust in der Höhe von 4,2% hatten. Das heißt, natürlich driftet da etwas auseinander. Diejenigen, die nicht arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, diese 5,5 Millionen sind ja nicht eine homogene Gruppe, die kriegen 25% innerhalb von 12 Monaten mehr. Und auf der anderen Seite, die arbeiten, 4,2% unterm Strich weniger. Und deshalb führt es am Ende eben dazu, dass diejenigen, die arbeiten, hart arbeitende Mitte, der Begriff ist vorher gefallen, eben am Ende häufig nicht mehr Geld in der Tasche haben als diejenigen, die nicht arbeiten.
Das stimmt einfach nicht. Und diese Aussage von Ihnen ist auch schon, oder Sie haben jetzt einen Landrat zitiert, der das für Sie gerechnet hat. Ja gut, Sie würden vielleicht das auch selber einmal überprüfen, weil verschiedene Wirtschaftsforschungsinstitute haben diese Aussage, die Sie auch schon öfter getätigt haben, überprüft und als falsch deklariert.
Was ist daran falsch?
Genau, das möchte ich Ihnen gerne erklären. Sie vergleichen auf der einen Seite eine Familie, wo alle sozialen Leistungen im Bürgergeld zusammengezählt werden, und Sie rechnen auf der anderen Seite die Familie, wo auch soziale Leistungen für eine Familie mit Kindern, wie beispielsweise Kindergeld, wie bei Menschen in einem vergleichbaren Einkommen Wohngeld, der Staat zur Unterstützung noch zahlt, wie die Kinderzuschläge, die wir noch zahlen, die rechnen Sie einfach raus. Die stehen dieser Familie aber auch zu. Kindergeld beispielsweise bekommt jedes Kind in diesem Land. Und dann, wenn man die reale Zahl, die der Familie, wo einer Mensch arbeiten geht, vergleicht mit dem Bürgergeld, dann ist es in jedem Fall so, das haben verschiedene Institute berechnet, dass mehrere hundert Euro mehr bei der Familie sind, wo die Leute arbeiten
gehen. Für jemanden, der 40 Stunden arbeitet, 200 Euro mehr im Monat als für jemanden, der 0 Stunden arbeitet.
Das sind nicht 200, das haben Sie sich jetzt ausgedacht. Das sind im Schnitt mehr als 500 Euro mehr. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn Sie dann noch möchten, dass dieser Unterschied größer wird, dann müssen Sie sich auf diejenigen konzentrieren, die arbeiten. Und ich habe Ihnen eben zwei Fragen gestellt.
Ja,
warum ist die Union gegen die Erhöhung des Mindestlohns?
Ja.
Und warum ist die Union gegen die Stärkung von Tariflöhnen? Weil das sind die effektiven Mittel dafür,
Frau
dass Menschen mehr Geld bekommen,
nein,
die arbeiten
Frau Drüge,
gehen.
Wir sind nicht gegen die Erhöhung des Mindestlohnes.
Nein, wir
sind,
aber Sie haben dagegen gestimmt im
wir
Bundestag.
Wir sind dafür, dass der Mindestlohn durch die unabhängige Mindestlohnkommission festgesetzt wird. Und das, was Sie machen, ist eine politische, willkürliche Festsetzung von Mindestlöhnen. Das möchten wir ausdrücklich nicht. Das ist nicht die Aufgabe in einer sozialen Marktwirtschaft, die beim Staat liegt. Und jetzt schauen Sie doch mal her.
Sie sind,
Sie stützen eine Bundesregierung, die zu verantworten hat, dass wir letztes Jahr eine schrumpfende Wirtschaft hatten um 0,3%.
Das haben wir nicht zu verantworten.
Wir haben dieses Jahr eine Wirtschaft, die stagniert. Das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Sie tun nichts dafür, um die Wettbewerbsbedingungen, die Standortbedingungen zu verbessern. Und schauen Sie mal, wenn wir zwei Jahre hintereinander stagnieren bzw. schrumpfen, dann können Sie doch nicht einfach wie im Wolkenkuckucksheim Löhne so festsetzen, wie Sie das gerne hätten. Sie müssen eine bessere Wirtschaftspolitik machen. Dann haben wir auch mehr Wohlstand.
Ihre Wirtschaftspolitik, ich muss das einmal sagen, ich kann das so nicht stehen lassen, dass unsere Wirtschaft in den letzten zwei Jahren vor großen Herausforderungen stand. Das ist die Rechnung, die wir zahlen für die Energiepolitik der Union in der Vergangenheit, weil Sie dafür gesorgt haben, dass Deutschland wie kaum ein anderes Land in der Europäischen Union abhängig war von russischem Gas. Und als dann Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine und gleichzeitig einen Wirtschaftskrieg gegen Europa begonnen hat, da war Deutschland am verwundbarsten. Und die Rechnung haben unsere Unternehmen gezahlt. Sie haben damals wieder besseren Wissens diese Abhängigkeit erzeugt.
Nein, dass Sie diese in einer Preise zahlen wir.
Ja, und deswegen schaffen wir die Unabhängigkeit von russischem Gas und gleichzeitig die Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit.
Das hat keinen Mehrwert für die Zuschauer jetzt, dass sie zu sehr in die Vergangenheit gucken. Das funktioniert meistens nicht. Analyse. Dann lassen Sie uns aber doch mal vielleicht einfach bei Zahlen noch mal bleiben. Ja. Feststeht, 61 Euro beim Alleinerziehenden sind 12% an Zuwachs, was man in der Tasche hat. Mhm. Können Sie denn nachempfinden, dass jemand, der arbeiten geht, das vielleicht als ungerecht empfindet, wenn er selber weniger in der Tasche an Zuwachs hat, aber jemand, der nicht arbeiten geht, eben diese 12% als mehr ausmachen kann?
Also gerade bei den Menschen, die im unteren Einkommensbereich sind, verstehe ich das
keine Tarifbindung.
Verstehe ich das sehr gut, dass diese Frage gestellt wird. Wenn man jetzt zum Beispiel Menschen in unserem Einkommensbereich betrachten würde, wir müssen nicht 12% mehr verdienen. Das sind nämlich dann deutlich mehr als 60 Euro im Monat an der Stelle.
Frau Fabrige, die schauen ja in der Regel nicht auf die
aber deswegen führt der Vergleich an Prozentzahlen im ersten Schritt aus meiner Sicht zu kurz, denn es sind 60 Euro, die am Ende mehr für die Menschen im Bürgergeld zur Verfügung stehen. Und die Berechnungsgrundlage ist übrigens eine, die die CDU mit uns im Bundesrat beschlossen hat. Das war sogar der Punkt, den explizit der Verhandlungsführer Karl-Josef Naumann richtig gefunden hat damals und unterstützt hat an der Stelle und besonders nach vorne gestellt hat. Und auf dieser transparenten Berechnungsmethode, das ist ja nicht so, dass die Bundesregierung jedes Jahr Daumen hoch, Daumen runter Bürgergeld macht, sondern es gibt eine klare Berechnungsmethode, anhand derer jetzt die Regelsatzerhöhung erfolgt, die die Union mitbeschlossen hat. Die richtet sich danach, wie teuer sind beispielsweise Grundnahrungsmittel und Dinge, die wirklich für Menschen mit geringem Einkommen den täglichen Bedarf ausmachen. Wie stark sind die gestiegen? Die interessiert ja nicht die Menschen im Bürgergeld, ob der Champagner stabil geblieben ist im Preis oder ob der Mercedes stabil geblieben ist im Preis, wenn sie sich eh niemals leisten können. Und deswegen nimmt die Berechnung des Bürgergeldes gerade die Güter des täglichen Bedarfs in den Blick. Und da war die Inflation am höchsten in den letzten Jahren.
Aber keine 2x12%.
Wir hatten teilweise 15-20% Inflation im Lebensmittelbereich und die sind jetzt nachlaufend angepasst worden. Und das Einzige, was wir damals gemacht haben, war, diesen Mechanismus, den es früher auch schon immer gab, etwas näher in die Gegenwart zu holen. Weil wir gesagt haben, es bringt überhaupt nichts, in zwei Jahren diese hohe Anpassung zu machen, die es nach der Methode von Herrn Frey hätte geben müssen, wenn die Leute schon
zwei...
Stimmt
doch gar nicht. Sie haben doch gesagt, dass wir diese Umstellung der Methode zusammen gemacht haben.
Genau, von der ursprünglichen Methode der CDU war, dass in zwei Jahren diese hohe Anpassung hätte erfolgen müssen. Wir haben es näher in die Gegenwart geholt, damit die Leute schneller unterstützt werden bei steigenden Preisen. Und das ist aus meiner Sicht einfach nur realistisch und sachgerecht.
Zeigt sich hier nicht auch ein völlig unterschiedlicher Blick auf das, was ein Sozialstaat leisten soll? Das Bürgergeld, übrigens auch Menschen mit geringen Lohneinkünften interessieren sich auch nicht so sehr für Champagnerpreise.
Ich auch nicht.
Aber was soll der Staat machen? Wofür ist das Bürgergeld da? Soll das Bürgergeld auch Menschen helfen, sozusagen nicht in Armut abzurutschen? Oder soll das Bürgergeld mehr als das machen? Sie kritisieren den Begriff des Bürgergelds und sprechen von dem Begriff Grundsicherung. Was ist der Unterschied?
Neue Grundsicherung. Ja, weil die Grundsicherung im Grunde genommen das ausdrückt, was es ist. Also es ist eine soziale Sozialleistung, die absolut subsidiär wirkt. Es geht darum, den Artikel 1 Absatz 1 unseres Grundgesetzes zu verwirklichen. Das heißt, dass jemand, der keine eigenen Mittel zur Verfügung hat, von der Gesellschaft so gestellt wird, dass er ein menschenwürdiges Leben führen kann. Darum geht's, um die Verwirklichung des Menschenwürdeprinzips, aber eben für diejenigen, die selber dafür nicht sorgen können. Und Sie haben vorhin diese Zahl schon mal genannt. Wir haben etwa 5,5 Millionen Menschen, die im Bürgergeldbezug sind in Deutschland. Und davon sind etwa 3,9 Millionen im erwerbsfähigen Alter. Die sind nicht alle erwerbsfähig, aber da sind auch Erwerbsfähige dabei. Und da muss man sagen, diejenigen, die jung, gesund sind und arbeiten können, die sind grundsätzlich nicht damit gemeint. Wir wollen kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern wir möchten eine subsidiäre Leistung, die dafür sorgt, dass alle Menschen menschenwürdig leben können.
Deswegen betonen Sie auch immer die Möglichkeiten der Sanktionen, die es gibt und die es weiterhin geben soll. Aber warum tun Sie das eigentlich? Misstrauen Sie den Menschen? Haben Sie ein negatives Menschenbild?
Es ist ganz offensichtlich so, dass es notwendig ist. Wenn Sie mit den Leuten in den Jobcentern sprechen, dann sagen die Ihnen, das ist insgesamt durchaus eine kleine einstellige Prozentzahl.
1 bis 2 Prozent
wo Sie, maximal. Das ist schon etwas mehr, wo Sie sozusagen mit solchen Sanktionen arbeiten müssen, weil Sie Totalverweigerer sind, weil Sie Termine nicht wahrnehmen, weil Sie Jobangebote nicht wahrnehmen. Aber die sagen Ihnen gleichzeitig auch, Sie brauchen genau diese Sanktionsinstrumente, damit am Ende eine so kleine Zahl dabei rauskommt. Und deswegen ist es natürlich vollkommen klar, Sie können nicht konditionenfrei öffentliches Geld zur Verfügung stellen. Also wir sprechen davon, dass wir insgesamt etwa 40 Milliarden Euro, das sind knapp 10% des Bundeshaushaltes, für den Bereich des Bürgergeldes und der damit verbundenen subsidiären Leistungen zur Verfügung stellen. Und selbstverständlich haben wir gegenüber jedem, der mit seinen Steuern diese 40 Milliarden Euro bezahlt, die Verpflichtung, auch nachzuweisen, dass nur derjenige dieses Geld bekommt, der selber nicht für sich sorgen kann.
Aber bevor man vielleicht alle mit Sanktionsmöglichkeiten unter einer Art Generalverdacht stellt, dann muss man doch ungefähr wissen, wie viele tatsächlich Missbrauch betreiben. Sie sagen mehr als 1 bis 2%. Haben Sie denn Zahlen? Können Sie genau berechnen, was Sie einsparen würden, wenn Sie auf die Grundsicherung umstellen würden, statt auf das Bürgergeld,
wie wir es jetzt haben? Nein, also die Diskussion verstehe ich überhaupt nicht. Das hat überhaupt nichts mit Misstrauen zu tun, sondern selbstverständlich, wer eine solche Sozialleistung ohne jede Gegenleistung bekommt, wir reden nicht über Versicherungsleistungen, der muss natürlich da tun, dass er erstens mal diese Leistung benötigt, um menschenwürdig leben zu können, und er muss auch da tun, dass er alles ihm Mögliche unternommen hat, um selber für sich sorgen zu können. Nicht umgekehrt wird ein Schuh draus, und deswegen halte ich das für das Normalste von der Welt. Und dann geht es darum, dass wir tatsächlich alles tun, damit die Menschen, die arbeiten können, auch tatsächlich arbeiten. Ich will mal eine Zahl nennen, weil die Koalition hat ja immer Probleme, den Haushalt zu finanzieren. Wenn Sie von diesen 3,9 Millionen nur jeden vierten, etwa 1 Million Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren würden, dann würde das die Staatskasse um etwa 30 Milliarden Euro entlasten. 15 Milliarden auf der Einnahmenseite, 15 Milliarden auf der Ausgabenseite. Das wäre wirklich ein Beitrag, den Sozialstaat in den Griff zu bekommen und die Ausgaben auf diejenigen zu konzentrieren, die wirklich die Unterstützung der Gesellschaft brauchen.
Frau Dröge, das Fördern und Fordern ist ja eigentlich eine Idee der Schröderschen Sozialreform. Da waren auch die Grünen mit dabei. Was ist daran falsch, wenn man Leute nicht nur fördert, sondern auch fordert?
Also Herr Frey tut ja erstens so, als gäbe es keine Bedingungen dafür, das Bürgergeld zu bekommen. Und tatsächlich gibt es erstens Einkommens- und Vermögensprüfungen. Zweitens gibt es weiterhin auch Sanktionen im Bürgergeld. Und drittens ist das, was Herr Frey jetzt versucht zu beschreiben, eine Stigmatisierung einer ganzen Gruppe von Menschen, die am Ende auf unsere Unterstützung angewiesen sind, die zu ganz großen Teilen kooperativ sind, die sich wieder in den Arbeitsmarkt integrieren wollen. Und sie versuchen, die Jobcenter oder die Bundesagentur für Arbeit hat mal versucht, diesen Begriff zu quantifizieren, der Totalverweigerer, über die die Union immer spricht. Und sie haben gesagt, 1 bis maximal 2%, das kommt fast nicht vor bei uns in den Jobcentern. Über die redet die Union die ganze Zeit, nimmt alle anderen dabei in Mithaftung. Und aus meiner Sicht ist das unanständig, denn wir wissen erstens, dass die größte Hürde, aus der Arbeitslosigkeit wieder rauszukommen, mangelnde Qualifizierung ist. Deswegen haben wir bei unserer Reform des Bürgergeldes genau darauf gesetzt. Wir wollen, dass die Menschen zurück in den Arbeitsmarkt kommen, aber wir wollen, dass sie gute und damit dauerhafte Arbeit haben. Und wenn Sie die Chefin der Bundesagentur für Arbeit fragen, was ist das größte Hindernis, dann sagt sie uns, wenn die Leute nicht in ausreichend qualifizierte Jobs kommen, dann entsteht der Drehtüreffekt, dann sind sie schnell wieder raus und schnell wieder zurück im Bürgergeld. Wenn wir sie qualifizieren, und deswegen haben wir einen Weiterbildungsbonus geschaffen, um einen Berufsabschluss zu ermöglichen, um dann die guten Jobs zu ermöglichen, und der Arbeitsmarkt sucht händeringend nach Fachkräften, deswegen sollten wir die Leute auch qualifizieren, damit sie dauerhaft in den Jobs bleiben, dann holen wir sie raus aus der Arbeitslosigkeit. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Herr Frey redet ja so ein bisschen kryptisch, damit man die ganz konkreten Vorschläge von der Union auch nicht versteht an der Stelle. Aber die Union möchte beispielsweise die Vermögensprüfung ab dem ersten Tag. Das trifft besonders Selbstständige, die nämlich dann direkt in die Grundsicherung von ihnen fallen. Und wenn dann zum Beispiel ein Selbstständiger aufgrund eines Unglücks für eine gewisse Zeit, aber vielleicht nur ein paar Monate Arbeitslosigkeit ihn betrifft, dann muss er direkt an sein hart Erspartes ran, auch am Ende eines langen Berufslebens nochmal. Wir sagen uns erstens, die Jobcenter, das ist total aufwendig, für so eine kurze Zeit in die Vermögensprüfung zu gehen. Wir machen die Vermögensprüfung einfach etwas später. Und die Frage ist auch, wie gerecht das ist, wenn man 30, 40 Jahre selbstständig war und dann aufgrund eines Unglücks eine kurze Zeit arbeitslos wird, gehen Sie sofort an das hart Ersparte ran. Das finde ich nicht gerecht.
Sie sollen antworten. Ich gebe Ihnen trotzdem noch eine Frage mit, ja, weil ich zum Schluss die letzten 7 Minuten auch noch mal nutzen will, um einen weiterführenden Gedanken zu machen. Wenn man so diskutiert, wie wir das jetzt in weiten Teilen gemacht haben, also geguckt haben, wie viel Geld haben Menschen, die Transferleistung bekommen in der Tasche, wie viel Geld haben Menschen, die arbeiten gehen, bei denen es trotzdem aber nicht reicht. Und das immer wieder vergleichen, steckt da nicht tatsächlich eine Gefahr drin, dass das nicht nur in einem demokratischen Politikwettbewerb diskutiert wird, sondern sich eben auch Populisten zu eigen machen und dann genau diese beiden Gruppen gegeneinander ausspielen und dann am Ende auch dadurch Wähler letztendlich gewinnen?
Nein, also wenn in den letzten 30 Jahren sich die Sozialleistungen in Deutschland verdreifacht haben, wenn wir anschauen, dass die Sozialquote kontinuierlich gestiegen ist, also noch stärker gestiegen ist als die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, dann muss man sich doch mit dieser Frage auseinandersetzen. Und für die Frage habe ich wenig Verständnis, weil ich glaube, das, was die Populisten am meisten unterstützt, ist, wenn die Menschen den Eindruck haben, dass offensichtliche Probleme von der Politik nicht adressiert, nicht angesprochen werden. Nee, ich glaube, da werden Lösungen von uns erwartet und um die müssen wir streiten. Da sind wir auch unterschiedlicher Meinung. Aber das ist nichts, was Wasser auf die Mühlen von Populisten oder gar Extremisten ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde gerne zu Ihrer Wortmeldung etwas sagen. Also wenn das alles stimmen würde, was Sie sagen das würden, stimmt. Dann muss man natürlich sagen, sind Sie kolossal gescheitert mit dieser Politik. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, wir leben in Zeiten des Arbeitslosen. Des Arbeitskräftemangels. 1,9 Millionen Stellen können nicht besetzt werden.
Und wir haben auch trotzdem die niedrigste Arbeitslosigkeit
trotzdem
seit vielen Jahren in Deutschland.
Nein, das ist eben nicht der Fall. Die Arbeitslosigkeit war niedrig, als wir die Regierung an Sie abgegeben haben. Da war sie halb so hoch wie vor 16 Jahren, als wir die Regierung übernommen haben. Jetzt steigt die Arbeitslosigkeit wieder, obwohl wir so viele offene Stellen haben. Und auch dieses Argument mit der Qualifizierung, das schlägt eben nicht, wenn man sieht, dass der Anteil der Menschen, die unmittelbar nach der Ausbildung in das Bürgergeld rutschen, dass der gestiegen ist auf über 1 Million Menschen. Da muss man einfach sagen, dieses Argument geht
genau
fehl.
Genau, da geht es um Qualifizierung, um Übergang Schule und Beruf. Da geht es genau
es
um Qualifizierung,
funktioniert ganz offensichtlich,
damit die jungen Leute im Arbeitsmarkt
nicht
Fuß fassen.
Es funktioniert ganz
und nicht
offensichtlich
mit Totalsanktionen,
nicht.
Wie Sie das vorschlagen.
Von Minister Heil funktioniert nicht.
Jetzt Sie schaffen Sie es nicht.
Nein, Sie schaffen es nicht.
Die Dinge damit alle Menschen.
Nee, gerade. Überhaupt nicht. Das zeigt einfach, dass das System, das Sie anwenden, am Ende nicht dazu führt, dass mehr Menschen arbeiten.
Also niemand nimmt so etwas mit, wenn Sie alle Themen durcheinander mischen.
Frau Dröge, mit Verlaub, auch dieses Beispiel mit den Unternehmern oder Sie haben an anderen Stellen, haben Sie vom Handwerker gesprochen, auch das geht natürlich voll ins Leere. Wenn Sie sich mal aktuell mit dem Mangel an Handwerkern beschäftigen und der Frage, wie lange man auf Handwerker wartet, dann ist es eben mitnichten der Fall. Und im Übrigen können wir gerne darüber diskutieren, wenn jemand 30 Jahre gearbeitet hat, dass man dann eine Vermögensprüfung genau andere Maßstäbe anlegt. Aber
das
Sie
ist
machen,
Ihr Vorschlag, Herr Frey.
Sie machen es doch
das
faktisch
haben
Sie so.
Genau veröffentlicht.
Sie machen es doch faktisch so, dass Sie im Grunde genommen für alle Menschen, auch für die, die zu Beginn ihres Arbeitslebens eigentlich stehen, die Vermögensprüfung abschaffen
wir
wollen.
Haben keine Vermögensprüfung abgeschafft, das ist faktisch falsch.
Nein, sie ist aber faktisch nicht angewandt
Natürlich
worden, jetzt
sie
seit
angewandt.
Geraumer Zeit. Und das wissen
das
Sie auch, was
auch
das
nicht.
Bürgergeld anbelangt. Also wir haben nur noch wenig Sanktionen darin. Aber die, die da sind, die sind nicht Ihnen geschuldet. Sie hätten gerne tatsächlich alle Sanktionen abgeschafft. Dass ein bisschen was übrig geblieben ist, ist das Ergebnis
Herr Frey,
des Vermittlungsausschusses.
Geben Sie mir die Chance für eine Schlussfrage. Jetzt hat der wirtschaftspolitische Sprecher Jens Spahn eine Obergrenze für Sozialausgaben ins Spiel gebracht, die grundgesetzlich verankert werden soll. Was ist das jetzt für ein Vorschlag, der gemacht wird? Wie soll das konkret ausschauen? Also bedeutet das dann im Umkehrschluss auch, dass wenn es dann einem Staat aber wieder gut geht, dass man dann wieder mehr Sozialausgaben zulässt? Also was ist der größere Gedanke, der dahinter steckt?
Also tatsächlich ist es ja so, dass wir nicht nur die Sozialausgaben, die aus den Steuergeldern finanziert werden, haben, sondern wir haben eben auch die sozusagen aus den Bruttolöhnen bezahlten Sozialabgaben. Und die sind jetzt erstmals wieder auf ein neues Hoch gestiegen. Das sorgt natürlich am Ende des Tages alles dafür, dass Arbeit unattraktiver wird in Deutschland, dass Wettbewerbsfähigkeit verloren geht. Und deswegen müssen wir darauf schauen, dass diese Ausgaben nicht ins Uferlose wachsen, sondern dass die begrenzt werden.
Das heißt, genau Sozial- darum geht es. Wirtschaftspolitik soll vermengt werden. Das hat man ja eigentlich immer traditionell voneinander getrennt.
Aber das funktioniert natürlich nicht, sondern jede Sozialleistung, die müssen Sie vorher erwirtschaften.
Also sind
und nur
Renten-
wenn wir
Kürzungen.
Und nur wenn man wirtschaftlich erfolgreich ist, dann kann man auch Sozialabgaben entsprechend leisten oder soziale Aufgaben entsprechend leisten. Nein, ich bin, um die Frage zu beantworten, nicht für Rentenkürzungen, aber ich bin für Ehrlichkeit in der Debatte.
Und das
was Sie im Rentenpaket 2 vorgelegt haben, das
Sie wollen,
heißt,
dass die Menschen bis 70 arbeiten müssen. Und das bedeutet für untere Einkommen Rentenkürzungen, die
das
nicht schaffen.
Und was, liebe Frau Tröge, bedeutet das dann bitte für junge Menschen? Sie möchten, dass die junge Generation die gesamten Lasten
Nein,
unserer Rente bezahlt. Natürlich. Wie wollen Sie die Probleme lösen?
Mit
Voodoo,
sagen.
Oder?
Kann ich Ihnen gerne sagen, indem wir dafür sorgen, dass mehr Menschen in das Rentensystem einzahlen. Beispielsweise Menschen, die jetzt in ihren eigenen Versorgungswerken sind. Beamte,
Frau Tröge,
Anwälte.
Das kann man gerne machen.
Und so weiter.
Aber
dann
das löst Fachkräftezuwanderung, doch die Probleme nicht.
Weil das stabilisiert den Arbeitsmarkt und die Rentensysteme an der Stelle. Es ist heute so, dass viel weniger
Nein.
Menschen in die Rente einzahlen und dabei die Rentnerinnen unterstützen.
Nein,
als
das ist,
früher.
Das ist wirklich
das sind die
Voodoo.
Zentralen Probleme. Und das
Jeder.
Dritte ist die erhöhte Erwerbstätigkeit von Frauen. Auch da weiß ich
Frau
nicht
Tröge.
Die Stärke der Union an der Stelle.
Aber jeder, der in die
Rentenversicherung
einbezahlt, bekommt auch was raus.
Auf den Weg geben, das werden wir nicht mehr ausdiskutieren heute. Wir haben sehr viele Punkte heute miteinander besprochen und haben sehr viel Uneinigkeit herausgearbeitet. Kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir hatten doch eigentlich mal so etwas wie so einen Sozialstaatskompromiss, eine gleiche Sichtweise darauf. Steht das gerade aktuell zur Debatte?
Also momentan kann ich keine gleiche Sichtweise sehen. Wir stehen für die soziale Marktwirtschaft. Und das heißt, dass wir diejenigen unterstützen möchten, die diese Unterstützung brauchen, aber keine Sozialleistungen mit der Gießkanne verteilen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zur aktuellen Regierung.
Stimmen Sie zu, fundamentale Unterschiede gerade in der Politik?
Also wir hatten den Konsens, den haben wir sogar in unser Grundgesetz geschrieben mit dem Sozialstaatsprinzip. Aber was ich tatsächlich bei der Union gerade erlebe, ist, dass sie versuchen, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen und gerade immer gegen die Schwächsten zu polemisieren. Da widerspreche ich massiv, das finde ich unanständig.
Also kein Konsens. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Frau Dröge, Herr Frey, für die Diskussion hier im Studio. Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Debatte. Bei Phoenix folgt jetzt wie immer das Aktuellste zum Start, zum Tag. Bleiben Sie also bei uns, bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.